Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in alle Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir kommen heute Morgen zusammen am Beginn eines neuen Jahres. Das alte Jahr haben wir gestern Abend verabschiedet, jetzt hat ein neues angefangen. Eigentlich war es eine Nacht wie jede andere, es wurde dunkel und ein paar Stunden später wieder hell. Aber es ist ein Jahr zu Ende gegangen und das berührt uns irgendwie doch. Ein Kapitel im Buch unseres Lebens ist beendet, jetzt fängt ein neues an. Was das neue Jahr wohl bringen mag, was das letzte Jahr gebracht hat, das wissen wir. Da mögen traurige Ereignisse dabei gewesen sein, jemand ist vielleicht erkrankt oder gar gestorben oder jemand ist arbeitslos geworden oder hatte große Schwierigkeiten in der Schule oder es gab eine Trennung von einem Lebenspartner. Vielleicht waren auch schöne Dinge dabei. Eine Hochzeit vielleicht oder die Geburt eines Kindes oder Enkels. Ein guter Schulabschluss, eine Beförderung, ein schöner Urlaub. Wie dem auch sei, das alte Jahr kennen wir, das neue Jahr kennen wir noch nicht. Wir sind unsicher, was auf uns zukommt. Wir wissen nicht, was wir erwarten sollen und worauf wir uns einstellen müssen. Und in diese Unsicherheit herein ist uns die Jahreslosung für das neue Jahr gegeben. Und sie soll heute Morgen der Predigttext sein. Ich lese sie uns jetzt vor. Sie können sitzen bleiben, es ist nur ein halber Vers. Aus Johannes 6, Vers 37, Jesus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Nochmal, Jesus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Diesen halben Vers, den möchte ich mit Ihnen heute Morgen betrachten. Normalerweise macht man das ja mit Bibelversen so, man schaut sich den Zusammenhang an. Was steht davor, was steht dahinter, in welche Geschichte ist dieser Vers eingebettet, was ist das große Thema in diesem Kapitel. All das werde ich heute Morgen nicht tun. Ich werde den Zusammenhang, in dem dieser Satz steht, bewusst ausklammern, der führt uns ein bisschen weg vom Trost dieser Zusage. Aber lesen Sie das zu Hause gerne mal nach, Johannes 6, und lesen Sie es ruhig mal im Zusammenhang. Den werde ich nicht hinausstoßen, sagt Jesus, so die neue Luther-Übersetzung. Hinausstoßen, das ist ein aktiver Akt, da wird jemand richtig körperlich tätig. Da will jemand irgendwo herein, aber wird mit Gewalt hinausgestoßen. Die Einheitsübersetzung übersetzt das mit abweisen. Abweisen, das ist so die vornehmere Variante von hinausstoßen. Wir kommen gerade von Weihnachten her, da steht der Baum und die Krippe. Und wir haben die Geschichte noch gut im Ohr. Maria und Josef werden abgewiesen. Wir haben keinen Platz in der Herberge. Johannes schreibt zum Anfang von seinem Evangelium, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er wurde abgewiesen. Er, der mit seinem Vater die Welt geschaffen hat, er wurde abgewiesen. Er, der Macht über alles hat, der hat erleben müssen, wie es ist, abgewiesen zu werden. Ein positives Gegenbeispiel aus unserer Familiengeschichte. Ich erinnere mich noch gut an die Zeit, als unsere Kinder kleiner waren und manchmal waren sie nachts unruhig und konnten nicht richtig schlafen. Und dann brauchten sie unsere Nähe. Und dann kamen sie zu uns ins Bett und legten sich in die Mitte zwischen Mama und Papa. Und dann war alles gut, dann konnten sie schlafen. Natürlich haben meine Frau und ich dann nicht mehr so gut geschlafen. Aber das haben wir in Kauf genommen, klar, natürlich. Unsere Kinder wegschicken, hätten wir nicht geschafft. Und weiß ich, dass es auch andere Erziehungsstile gibt. Und ich will das auch gar nicht werten, aber für uns war das in dem Moment richtig. Und so haben wir es gemacht. Und wir haben unsere Kinder nicht weggeschickt, auch wenn es für uns dann Nachteile gebracht hat und wir am nächsten Morgen ein bisschen gerädert waren. Und das ist nicht etwas, wofür wir uns jedes Mal neu haben entscheiden müssen, das ist was, das war selbstverständlich für uns. Wir haben die nicht hinausgestoßen, nicht abgewiesen. Das Hinausstoßen macht klar, es gibt ein Drinnen und ein Draußen. Es gibt ein Dazugehören und ein Nicht-Dazugehören. Es gibt ein Zu-Jesus-Gehören und ein Nicht-Zu-Jesus-Gehören. Es gibt ein Bei-Jesus-Bleiben-Dürfen und ein Nicht-Zu-Jesus-Kommen-Können. Das macht Jesus selber ganz klar. In seinem Bericht über das Weltgericht sagt er, und dann wird der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her zu mir, ihr Gesegneten des Vaters. Ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Und dann wird er sagen zu denen zu seiner Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Die Hinausgestoßenen sind da, wo Heulen und Zähneklappern ist. Wahrhaftig kein erstrebenswerter Ort. Jetzt nochmal zum Hinausstoßen. Um jemanden hinauszustoßen, muss man selber drinnen sein. Und wer ist drinnen? Drinnen ist der Hausherr und seine Diener. Drinnen ist Jesus. Und Jesus hat die Macht zu entscheiden, wer reingelassen wird und wer nicht. Und Jesus hat keinen, der zu ihm gekommen ist, abgewiesen. Die Ehebrecherin nicht. Die Frau aus Samarien, die schon mehrere Männer gehabt hat, auch nicht. Keine Kranken, keine Sünder, keine Zöllner. Keinen, der zu ihm gekommen ist. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, dann heißt das, was ist denn die Bedingung, um zu Jesus zu kommen? Oder um nicht hinausgestoßen zu werden vielmehr. Die Bedingung, um nicht hinausgestoßen zu werden, ist, man muss kommen, man muss zu Jesus hingehen. Das ist die einzige Bedingung, die Jesus stellt. Man muss zu Jesus hingehen und anklopfen und dann weist einen Jesus nicht ab, sondern nimmt einen auf. Den Schritt auf Jesus zu, den müssen wir machen. Wenn wir in die andere Richtung laufen, dann laufen wir in die falsche Richtung, von Jesus weg. Nein, wenn wir zu Jesus hineinkommen wollen, dann müssen wir zu ihm hingehen. Ärgern Sie sich auch manchmal, wenn Sie irgendwo anrufen und in so einer Telefonwarteschleife landen? Der nächste freie Mitarbeiter ist für Sie reserviert, so tönt es minutenlang. Was machen denn die da alle, fragt man sich. Haben die alle gleichzeitig Mittagspause? Was ist da los? Und irgendwann reißt der Geduldsfaden und man legt einfach auf und versucht es später nochmal. Bei Jesus ist das nicht so. Jesus nimmt sofort ab. Jesus hat schon auf unseren Anruf gewartet. So wie der Vater auf den verlorenen Sohn. Der Sohn hatte erkannt, dass er seinem Vater über gesündigt hatte und er hatte erkannt, dass es keinen anderen Ausweg gab aus seiner Lage, als zum Vater zurückzukehren. Und so kehrt er zurück zu seinem Vater. Und der Vater, der hat schon auf ihn gewartet und hat ihn von Weitem gesehen und kommt ihm entgegen und nimmt ihn auf. Der verlorene Sohn hat eingesehen, dass er versagt hat und ist zu seinem Vater zurückgekehrt. Wie gehen wir mit unserem Versagen um? Wie gehen wir mit dem Versagen anderer um? Sage ich auch, und so einer will Christ sein? Der sowas gemacht hat, der will Christ sein? Aber denken wir mal drüber nach. Wenn er kein Sünder wäre, dann wäre er auch kein Christ. Wenn er perfekt wäre, dann bräuchte er keinen Heiland. Haben wir nicht schon viel zu viele perfekte Gemeindeglieder, Kirchenvorsteher, Pastoren? Sünder sind wir alle. Die Frage ist nur, fliehen wir mit unserer Sünde vor Jesus oder fliehen wir mit unserer Sünde zu Jesus? Also, verurteilen wir unsere Brüder und Schwestern nicht, wenn sie Fehler machen. Bedenke, wer immer dir gegenübersteht, du bist der größere Sünder. Luther schreibt an seinen Klosterbruder Spänlein: Hüte dich, je einmal nach solcher Makellosigkeit zu trachten, dass du dir selbst gar kein Sünder mehr sein willst. Denn Christus wohnt nur unter Sündern. Dazu kam er ja vom Himmel. Müssten wir durch unsere eigenen Mühen und Qualen zur Ruhe des Gewissens gelangen, wozu ist Christus dann gestorben? Darum wirst du nur in ihm durch die getroste Verzweiflung an dir und deinen Werken den Frieden finden. Jesus hat uns das Beispiel gegeben. An diesem besonderen Morgen am See Genezareth, als Petrus müde und mit leerem Netz ans Ufer zurückkam, da hat ihm Jesus die Netze gefüllt. Und dann hat er ihm die eine Frage gestellt, die eine Frage, auf die es ankommt. Auf die es ankommt im Leben und im Sterben. Simon Petrus oder Frank, Michael, Walter, Melanie, Sonja. Setzen Sie Ihren Namen ein. Simon Petrus, hast du mich lieb? Und dann ist es toll, wenn wir mit Petrus antworten können: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Aber oft genug schaffe ich es nicht. Jemand sagte mal, mein Leben nach meiner Bekehrung war eine große Schande. Sie haben richtig gehört. Mein Leben nach meiner Bekehrung war eine große Schande. Hätte es nicht vor meiner Bekehrung heißen müssen? Nach der Bekehrung sollte es doch aufwärts gehen. Mit Hilfe des Heiligen Geistes und des eigenen guten Willens sollten wir doch in der Lage sein, die Sünde in den Griff zu kriegen und immer weniger und vielleicht irgendwann gar nicht mehr zu sündigen. Eine Schande sollte unser Leben jedoch in keinem Falle sein. Eher ein Vorbild für tugendhaftes Leben. Aber wenn wir ehrlich sind, entdecken wir tagtäglich liebloses und gedankenloses Reden, ungerechtes Urteilen, Trägheit und vieles andere mehr. Und so können wir gar nicht anders, als im Gebet immer wieder an die Tür unseres Herrn Jesus zu klopfen und darauf zu vertrauen, dass er uns nicht hinausstößt. Wer meint, Sünde und Versagen irgendwann hinter sich lassen zu können, der gaukelt sich etwas vor. Der hat sein Scheitern noch vor sich. Wie tröstlich, dass die Zusage von Jesus steht, Entschuldigung, dass er uns nicht hinausstößt, wenn wir zu ihm kommen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und dieses Versprechen gilt. Ob ich das gerade spüre oder nicht, es hängt nämlich nicht von mir ab, sondern es hängt von Jesus ab, ganz allein von ihm, und er ist treu zu seinem Wort. Und dazu zum Schluss noch einmal Luther. Luther sagt: Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dieses täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist es aus mit mir. Ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum sich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder an den Fuß Christi wie die Sünderin. Und ob ich auch noch viel schlechter bin als diese, so halte ich meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater, dieses Anhängsel muss auch mit durch. Er hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was soll's? Ich starbe auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Amen.